Clarity Talk on Air. Der juristische Podcast von DODA.
Aktuell vergeht kaum ein Tag ohne Meldung eines neuen prominenten Insolvenzfalls. Aber wie können diese vermieden werden? Ab wann muss ein Insolvenzverfahren überhaupt eröffnet werden? Und wie sieht es mit der Haftung von Geschäftsleitern aus? Darüber spreche ich heute mit den beiden Insolvenz- und Restrukturierungsexperten Felix Hölzberger. Hallo.
Hallo.
Und Magdalena Nietzsche.
Hallo.
Ich habe es eben schon angesprochen, man hört zurzeit immer wieder von Insolvenzverfahren. Wie sieht es aktuell denn konkret aus?
2023 gab es über 5000 Unternehmensinsolvenzen. Das ist deswegen relevant, weil es viel mehr als 2022 sind und auch mehr als 2019, also vor der Pandemie. Während Corona gab es in Österreich ja besonders viele Corona-Hilfen und diese Hilfen haben dazu geführt, dass es viel weniger Unternehmensinsolvenzen als davor gab. Man muss also die Corona-Jahre herausrechnen, um festzustellen, ob es mehr oder weniger Insolvenzen gibt als früher. Und jetzt gibt es eben mehr Insolvenzen als vor den Corona-Jahren und daher auch vor den Corona-Hilfen. Das entspricht 15 Firmenpleiten am Tag. Und Magdalena, du sagst uns vielleicht, welche Branchen besonders betroffen sind.
Ja, Handel ist besonders betroffen, Bauwirtschaft, Immobilienentwicklung, das Geschäftsmodell Signa im Großen haben auch viele Immobilienentwickler im Kleinen gemacht.
Krisenfaktoren sind natürlich insbesondere die gestiegenen Zinsen, genauso wie der Fachkräftemangel oder Lieferkettenprobleme in einzelnen Sektoren. Das alles führt dazu, dass der KSV, aber auch wir davon ausgehen, dass 2024 noch mehr Insolvenzen kommen werden. Daher ist es ein besonders spannendes Thema, um das wir uns heute kümmern wollen, nämlich wie sorgen wir dafür, dass dann wenigstens die Geschäftsführer nicht persönlich für das Scheitern ihres Unternehmens haften.
Ja, dazu kommen wir gleich. Aber wenn wir kurz bei Unternehmenskrisen bleiben, ab wann kann denn von einer Unternehmenskrise gesprochen werden und welche Rolle haben dann in diesem Zusammenhang Geschäftsleiter?
Also allgemein gibt es keine Definition von Krise, aber es gibt unterschiedliche Krisenindikatoren. Man kann sagen, eine Krise besteht dann, wenn ein Unternehmen chronisch Verluste macht und auch die Prognosen da keine Besserung zeigen. Spätestens aber dann, wenn die sogenannten URG-Kennzahlen erfüllt sind, die Eigenkapitalquote unter 8% fällt und die fiktive Schuldentilgungsdauer über 15 Jahre anhält, dann ist für die Geschäftsleitung jedenfalls eine Situation gegeben, wo sie handeln müssen. Dazu ist auch wichtig zu sagen, Geschäftsleiter, auch wenn das nirgendwo gesetzlich so deutlich steht, haben auch die Pflicht zu sanieren oder zumindest Sanierungsbemühungen zu starten, wenn das Unternehmen in eine Krise schlittert.
Warum ist der Geschäftsführer zuständig? Das Unternehmen wird prinzipiell vom Geschäftsführer geleitet und der hat seine Leitungspflichten mit einer objektivierten Sorgfalt auszuüben. Und wenn der konkrete Geschäftsführer aus irgendeinem Grund, zum Beispiel weil er bis jetzt so erfolgreich war, dass er das nicht gebraucht hat, kein Sanierungsexperte ist, muss er sich das notwendige Wissen aneignen. Wenn er das nicht macht, ist es schlecht fürs Unternehmen, damit kann man vielleicht noch leben. Aber es ist auch persönlich gefährlich, weil die objektivierte Sorgfalt ist auch der Maßstab für eine persönliche Haftung. Und wenn man die entsprechenden Kenntnisse nicht hat oder nicht anwendet, dann haftet man auch. Deswegen ist es so wichtig, dass man sich mit Krisenindikatoren und Maßnahmen beschäftigt.
Die Datenlage ist allgemein ein wichtiger Punkt, weil eine gute Datenqualität und eben das Wissen der Geschäftsleiter über die aktuellen Daten ist eben wesentlich dafür, auch eine Krise rechtzeitig zu erkennen. Und daran scheitert es in vielen Fällen.
Und wenn es nun zu so einer Krise kommt, ab wann besteht denn die Pflicht, ein Insolvenzverfahren zu eröffnen?
Also Österreich ist eines von den Ländern, das eine Insolvenzantragspflicht für die Geschäftsführer kennt, wenn ein Unternehmen zahlungsunfähig ist oder andererseits, wenn man überschuldet ist und keine positive Fortbestehensprognose hat, dann muss man einen Insolvenzantrag stellen. Bei der Überschuldung ist ganz wichtig, die Überschuldung ist zu Liquidationswerten zu rechnen. Daher spielt diese Fortbestehensprognose so eine wichtige Rolle, weil es sind sehr viele Unternehmen überschuldet, die trotzdem nicht Insolvenz anmelden und auch wo es auch keine Insolvenzantragspflicht gibt, weil sie eine positive Fortbestehensprognose haben. Dafür gibt es einen umfassenden Leitfaden Fortbestehensprognose, in dem auf ungefähr 100 Seiten steht, wie man sowas sinnvoll erstellt.
Und da sind wir bei einem wichtigen Punkt, die Überschuldung ist in Österreich ein Insolvenzantragsgrund, auch zum Beispiel in Deutschland, aber in vielen anderen Ländern nicht. Und hier gibt es besondere Haftungsgefahren. Ganz spannend ist, es gibt derzeit auch auf EU-Ebene die Bestrebung, bestimmte Aspekte im Insolvenzrecht zu vereinheitlichen. Da werden wir sehen, was dann tatsächlich in der Richtlinie drinnen steht, und bleibt abzuwarten, ob es hier dann tatsächlich zu einer Vereinheitlichung kommt.
Wir haben die Insolvenzgründe besprochen, also Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung ohne positive Fortbestehensprognose. Aber da gibt es auch eine Frist. Der Geschäftsführer muss dann schnellstmöglich, längstens binnen 60 Tagen Insolvenz anmelden, ab dem Zeitpunkt, wo Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung vorliegt, beziehungsweise die Fortbestehensprognose wegfällt. Und das ist im internationalen Vergleich, wenn es eine Antragspflicht gibt, eine relativ lange Frist. Und das muss man sich insbesondere, wenn man in einem Konzern in mehreren Ländern Geschäftsführer sein sollte, ganz genau anschauen, damit man hier nicht in dumme Fallen fällt.
Und neben dem gerichtlichen Insolvenzverfahren gibt es noch andere Varianten?
Ja, das ist keineswegs so, dass man immer ein gerichtliches Insolvenzverfahren braucht. Es ist vielmehr durchaus marktüblich, dass in vielen Branchen Sanierungsmaßnahmen außergerichtlich passieren. Weit bevor ein Gläubiger überhaupt betroffen ist, kann man Sanierungsmaßnahmen insbesondere auf der Kostenseite oder durch eine Umschuldung oder eine Veränderung der Finanzierung durchführen. Aber selbst wenn das alles nicht gelingt und man tatsächlich einen Schnitt der Finanzgläubiger braucht, ist es in Österreich durchaus üblich, dass das in außergerichtlichen Verhandlungen mit einem Bankenkonsortium funktioniert, also mit den finanzierenden Banken, sodass man ein Insolvenzverfahren gegebenenfalls vermeiden kann und das ganze Thema außergerichtlich löst. Da gibt es zwei wesentliche Vorteile. Die Stigmatisierung der Insolvenz ist nicht da. Und der zweite Vorteil ist, das hat auf den normalen Geschäftsbetrieb wenig oder gar keine Auswirkung, nicht so wie in einem Insolvenzverfahren.
Auch da ist es aber wesentlich, die Krise früh zu erkennen, weil gerade für solche außergerichtlichen Lösungen brauche ich einfach einen Spielraum von zumindest mehreren Wochen, im besten Fall 1 bis 2 Monate, wo das Unternehmen noch keinen Insolvenzantragsgrund verwirklicht hat. Weil ist das mal der Fall, wird der Spielraum der Banken sehr stark reduziert, damit auch Banken hier nicht in eine Haftung hineinkommen.
Wenn nun nicht fristgerecht agiert wird, wer macht denn nach Einleitung eines Insolvenzverfahrens überhaupt die Ansprüche gegenüber Geschäftsleitern geltend?
Beginnen wir mit den Haftungstatbeständen. Also wie schon erwähnt, eine Insolvenzverschleppung, also wenn ich eben gegen die Insolvenzantragspflicht verstoße. In der Praxis sprechen wir hier nicht von Tagen, sondern Monate oder auch Jahre. Hier kommt es zu einer persönlichen Haftung der Geschäftsleitung. Und der Schaden, für den sie haften, ist der sogenannte Quotenschaden. Hier vergleicht man, welche Quote wäre ein Gläubiger ausgeschüttet worden, wenn rechtzeitig ein Insolvenzantrag gestellt worden wäre, und vergleicht das mit der Quote, die aufgrund der verspäteten Antragstellung den Gläubigern zugutekommt, und für den Unterschiedsbetrag haftet die Geschäftsführung persönlich. Und hier ist auch wichtig, dass eine betraglich unbeschränkte Haftung, gerade bei großen Unternehmen kann das natürlich in Millionenbeträgen, kann sich diese Haftung dann darstellen.
Da ist der Insolvenzverwalter tätig, und der Insolvenzverwalter ist tätig im Interesse aller Gläubiger, und die Gläubiger haben ein Interesse daran, dass möglichst viel Geld hereinkommt. Daher ist der Insolvenzverwalter sehr motiviert, und das wird auch noch incentiviert durch sein Entlohnungsregime, solche Ansprüche tatsächlich einzuklagen und auch durchzusetzen. Das ist also ein sehr hohes Haftungsrisiko, und das kann sehr viele Geschäftsführer betreffen. Und das führt dann zu einer zivilrechtlichen und gegebenenfalls auch strafrechtlichen Haftung. Wenn auch die Buchführung nicht richtig passt, kann man auch eine grob fahrlässige Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen begehen. Und da sollte man dann besonders aufpassen, dass man zumindest solche Haftungen vermeidet.
Es gibt noch eine zweite Haftungsgrundlage, die auch oft parallel von Insolvenzverwaltern geltend gemacht wird. Und in der Praxis sehen wir, dass viele Geschäftsleiter diese Haftungsgrundlage nicht kennen. Das ist nämlich das sogenannte Zahlungsverbot. Und danach dürfen Geschäftsleiter, nachdem ein Insolvenzantragsgrund eingetreten ist, keine Zahlungen mehr leisten. Warum ist das so? Weil hier schon der Grundsatz der Gläubigergleichbehandlung gilt und man daher nicht einzelne Gläubiger zahlen darf und andere nicht. Was darf man? Sehr wohl. Man darf Zug um Zug Geschäfte noch tätigen, damit auch der Betrieb aufrecht gehalten werden kann, selbst wenn ein Insolvenzgrund eingetreten ist. Hier aber eben besondere Vorsicht geboten und spätestens da sollte man sich rechtlichen Rat einholen.
In den Medien wird derzeit auch immer häufig über die Haftung eines sogenannten faktischen Geschäftsführers gesprochen. Was genau versteht man denn darunter?
Also an sich steht das nicht im Gesetz, aber die Rechtsprechung hat die Fallgruppe entwickelt, dass wenn sich jemand so verhält und so auftritt, als wenn er Geschäftsführer wäre, aber offiziell nicht als Geschäftsführer im Firmenbuch eingetragen ist und auch nicht als Geschäftsführer bestellt ist, dass er dann auch so behandelt wird. Also böse formuliert, wenn ich mit meinem Slimfit-Anzug und der Visitenkarte Geschäftsführer herumlaufe und so tue, als wenn ich alle Entscheidungen für diese GmbH treffen darf, dann muss ich auch alle Verpflichtungen erfüllen, die ein Geschäftsführer erfüllen muss. Rechtzeitig einen Insolvenzantrag stellen, zum Beispiel in diesem hier relevanten Fall. Und wenn ich das nicht tue, dann wäre ich genauso, gegebenenfalls auch strafrechtlich, aber im Normalfall zivilrechtlich zur Haftung herangezogen, wie der normale Geschäftsführer. Also ich hafte für die gleiche Konkursverschleppung, die uns die Magdalena vorher erklärt hat, und die ist genauso betraglich unbeschränkt.
Das heißt, man hat hier Konstellationen im Auge, wo die formal bestellte Geschäftsführung völlig in den Hintergrund tritt und gar keine Geschäftsleitungsfunktionen übernimmt und eigentlich nur als Strohmann hier eingesetzt wird.
Jetzt habt ihr schon einige Tipps genannt, aber welche könnte man denn generell sonst Geschäftsleitungen mit an die Hand geben, um eine Haftung im Krisenzusammenhang zu vermeiden?
Ja, wir haben schon erwähnt heute, die Überschuldung ist besonders gefährlich, dass die übersehen wird. Einerseits, dass ich nicht mal eine Fortbestandsprognose aufstelle, weil ich nicht erkenne, dass hier die Vermögenswerte schon geringer sind als die Verbindlichkeiten. Wir haben auch heute dazu schon kurz gesprochen, es kommt hier auf die Liquidationswerte an. Und auch wenn ich eine Fortbestandsprognose erstellt habe, darf ich die dann nicht in der Schublade verschwinden lassen, sondern als Geschäftsleitung muss ich ja regelmäßig überprüfen, ob die Parameter tatsächlich eintreten. Und wenn nicht, muss ich die Fortbestandsprognose updaten und schauen, ob sie immer noch positiv ist oder nicht. Also hier ist es wichtig, die Überschuldung nicht zu übersehen und die Fortbestandsprognose abzudaten.
Das gilt ja der alte Grundsatz, wer schreibt, der bleibt. Das ist vielleicht nicht karrierefördernd, aber haftungsvermeidend, wenn man regelmäßig Liquidationsstati aufstellt und dann entsprechend, wenn es notwendig ist, eine Fortbestehensprognose aufstellt und die auch in unterschiedlichen Zeitpunkten updatet, dann wird es sehr schwierig sein zu behaupten, dass man das alles grundsätzlich falsch gemacht hat. Dann wird man im Normalfall glauben, da hat jemand sorgfältig gearbeitet und versucht, möglichst gut zu handeln. Und das ist halt doch so, wenn man das versucht, auch wenn man es vielleicht nicht alles im letzten Detail perfekt macht, hat man eine viel bessere Ausgangsposition bei Haftungsabwehr, also der Vermeidung, dass man tatsächlich in Anspruch genommen wird, als wenn man es nicht einmal probiert hat. Das ist, glaube ich, unser allerwichtigster Tipp in dem Zusammenhang. Wir weisen auch noch darauf hin, in Österreich werden angeblich über 95% aller Insolvenzen wegen Zahlungsunfähigkeit eröffnet. Bei der Überschuldung weniger als 5% der Fälle ist aber ein gleichwertiger Grund im Gesetz. Daher wird in sehr vielen Insolvenzverfahren geprüft, wann war der Zeitpunkt, wo Überschuldung eingetreten und die Fortbestehensprognose, wenn es überhaupt eine gab, weggefallen ist und wie lange ist dann noch vergangen bis zum Zahlungsunfähigkeitszeitpunkt. Und das ist der Risikozeitpunkt, für den ein Geschäftsführer potenziell persönlich mit seinem gesamten Privatvermögen haftet. Und wenn man bis uns jetzt zugehört hat und sich sonst sinnvoll beraten lässt, soll es dazu helfen, dass der Zeitraum möglichst kurz ist und jedenfalls die Haftung nicht besteht.
Es gibt also einiges zu beachten, damit es erst gar nicht zum Insolvenzfall, aber vor allem dann auch zur Organhaftung kommt. Felix Hölzberger, Magdalena Nitsche, vielen Dank für diesen Einblick.